Ich begrüße Sie zu einer Sendung aus dem Geistlichen Rüstzentrum in Krelingen. Hören Sie heute aus unserem Archiv eine weitere Folge aus der Vortragsreihe, die Pfarrer Heinrich Kemner 1970 in Augsburg hielt.
Als nun der Herr inne war, das vor die Pharisäer gekommen, wie Jesus mehr Jünger machte und taufte den Johannes, verließ er das Land Judäa und zog nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samarias, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Daselbst war Jakobs Brunnen. Als nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich auf den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt ein Weib aus Samarien, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht: Gib mir zu trinken. Denn die Jünger waren in die Stadt gegangen, Speise zu kaufen. Spricht die samaritische Frau: Wie bittest du von mir zu trinken, der du ein Jude bist, ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus sprach: Wenn du erkennetest die Gabe Gottes und wer der ist, der mit dir redet und spricht: Gib mir zu trinken. Du betest ihn, er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und daraus getrunken, seine Kinder, sein Vieh? Jesus sprach: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich gebe, das wird ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht das Weib: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht schöpfen brauche und herkommen muss. Jesus spricht: Geh hin, rufe deinen Mann und komm. Die Frau sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht: Da hast du genau recht gesagt. Ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Das Weib spricht: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte der Anbetung. Jesus spricht: Weib, glaube mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf dem Berge noch in Jerusalem den Vater anbetet. Gott ist Geist, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn der kommen wird, er wird uns alles verkündigen. Jesus spricht: Ich bin's, der mit dir redet. Und über den kamen seine Jünger und nahmen sie Wunder, dass er mit der Frau redete. Da ließ die Frau ihren Krug stehen, ging hin in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt, was ich getan habe. Er muss Christus sein. Da gingen sie aus der Stadt und kamen zu Jesus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es ist sicherlich eine Gefahr, in der wir alle liegen, an die ich neulich erinnert wurde. Bei uns in den Heimen, die wir bauen, da gehen ja Tausende von Menschen in jedem Jahr durch. Und wenn ich so an die Jugend denke, die im letzten Jahr bei uns durchgegangen ist, würde ich sie schätzen auf 3000 sicher. Und von denen sind 2000 sicherlich bei mir in der Aussprache gewesen. Ich bin an manchem Morgen um 5 Uhr zurückgekommen, oder dann war es der Tag für mich zu Ende. Ja, das ist so, dass wir alle im Grunde gerade heute im Zeitalter der Massenmedien Seelsorge suchen und brauchen. Die wenigsten Menschen kommen im Glauben heute noch zurecht durch die einfache Botschaft der Kirche, sondern sie brauchen Hilfe, brauchen jemanden, der sie führt, an dem sie sich emporranken und der ihnen nun auch den Dienst tut, den Philippus getan hat, bei den Leuten, die sagten: Wir möchten Jesus gerne sehen. Niemand will uns sehen. Jesus will man sehen, auch an diesen Abenden hier. Und seht, da ist eine Gefahr, dass man in solchen Augenblicken zu arg im Zeitlupentempo steht. Ich bekomme einen Brief Und der hat mich eigentlich getroffen. Da schreibt ein Mann: Herr Pfarrer, vor 2 Jahren war ich bei Ihnen in der Freizeit. Und dann war ich in der Sprechstunde und habe bei Ihnen gesessen. Und dann habe ich alles abgeladen, was ich auf dem Herzen hatte. Und dann haben Sie mit mir gebetet und dann bin ich fröhlich meine Straße gezogen. Haben mir auch die Hand aufgelegt zur Vergebung. Aber Herr Pfarrer, nun war ich wieder bei Ihnen. Und als ich bei Ihnen saß im Arbeitszimmer und gerade so an der Ecke war, wo ich das, was man nicht gern sagt, sagen wollte, wo man erst so einen Anlauf macht, wo die Stummen liegen bei uns, wo man drumherum geht, ne? Kennen wir alle. Als ich da an dieser Ecke war, da mit einmal guckten sie auf die Uhr. Und da hatte ich nicht mehr den Mut, das zu sagen, was ich sagen wollte. Da bin ich nicht mit Freuden gegangen. Es hat mich getroffen. Ich bin sofort in die Stadt gefahren und habe mir eine Uhr gekauft mit einem elastischen Armband. Jedenfalls das Armband gekauft. Und wenn jetzt Menschen zu mir kommen, ja meistens ist es das Erste, dass ich erstmal die Uhr abstreife und die Uhr in die Tasche stecke. Denn wer keine Zeit hat in der Seelsorge, ist kein Seelsorger. Wenn vor der Tür des Pfarrers hängt, ich bin nur von 3 bis 4 Uhr zur Beichte oder zur Seelsorge zu sprechen, dann ist er kein Seelsorger. Denn Stunde der Seelsorge ist immer. Bei Jesus war die Tür immer offen. Ist sie bei uns immer offen, für jeden. Wehe, wenn es nicht so ist. Aber nun die Gefahr der Zeit. Vor ein paar Jahren, da habe ich 3 Vorträge im Hamburger Raum, hatten noch eine Freizeit, wir steigen ein in den Wagen. Ich kann Auto fahren, aber naja, das ist danach. Ich habe eigentlich meinen Führerschein nicht ganz mit Recht bekommen. Ich fahre sehr rasant. Und wenn ich da durch die Gegend sause und die Polizisten kennen mich und ich habe mal, ja, das Tempo ein bisschen zu hoch oder mal etwas überfahren, dann gucken sie und sagen, ach, ist Pastor Kenner, lass ihn mal fahren. Dann denke ich, ein bisschen Kredit habe ich noch. Aber richtig ist das nicht. Meine Frau fährt viel vorsichtiger, obwohl uns das Unglück passiert ist, dies furchtbaren damals. Und da fuhren wir los auf der Autobahn und wir sind kaum hinter Fallingbostel. Da mit einem Mal fängt der Wagen an zu klingeln und er steht wie eine Bombe. Alle Versuche, ihn flott zu machen, halfen nicht. Naja, was nun? Die Zeit geht weiter. Ich springe raus, kommt ein Laster vorbei, ich winke, der hält. Ich sage, entschuldigen Sie, ich bin in großer Verlegenheit. Ich habe ein paar Vorträge und ja, jetzt mein Wagen fährt nicht. Verstehen Sie was vom Wagen? Da sagt er, ja, ich bin ja Monteur gewesen. Ich sage, genau den Mann suche ich ja. Er sprang runter, ging an den Wagen, nach 5 Minuten schüttelt er den Kopf und sagt, entschuldigen Sie, Stirnscheibenrad ist gebrochen. Das ist nichts zu machen, der Wagen muss abgeschleppt werden. Jetzt habe ich einen Mercedes, aber damals hatte ich noch einen Opel. Und das war beim Opel zum 3. Mal passiert. Und ihr könnt euch denken, was für eine Wut ich im Bauch hatte. Ich dachte, diese Firma soll in die Luft gehen. Es war nicht gerade fromm. Aber seht, da sagt der Mann zu mir, Herr Pfarrer, wollen Sie mitfahren? Oder er wusste nicht, dass Pfarrer, wollen Sie mitfahren? Sag ich, ja, wenn ich kann. Na gut, ich steige ein, winke, winke zu meiner Frau, sieh zu, dass ein Wagen weg ist. Und so fahren wir los. Und ich gucke ihn an, er guckt mich an. Tja, er sagt, scheinmaulig. Ich sage, genau, scheinmaulig. Ja. Er guckt mich wieder an und sagt, Sie haben Vorträge. Ich sage, ja, das ist ja gerade. Ja, ja, guckt er mich wieder an, so meine Positur. Sind Sie im Bundestag? Ich sage, nee, so weit habe ich es noch nicht gebracht. Nicht wahr, wenn ich so wie Willy Brandt oder Scheel mit dem Koffer rumsauste, dann sorgte ich fürs Volk und das Volk sorgte wieder für mich. Hätte ich auch einen besseren Wagen, aber naja. So stehe ich da, guckt er mich wieder an, da sagt er, Sie sind Pfarrer. Ich sage, erlauben Sie mal, wie wissen Sie das? Das rieche ich. Ich sage, Sie haben eine gute Nase. Ich sage, tja. Guckt er mich an und sagt, Herr Pfarrer, darf ich fragen, wo Sie sprechen? Das erste war ausgerechnet ein Heim für gefallene Mädchen. Nun wollte ich das so einen handfesten Chauffeur nicht so blau sagen. Ich sage also ein Heim für Gefährdete. Damit einem mal geht ein Zucken über sein Gesicht. Ich sehe ein paar Tränen. Er wird still. Ich denke, was hat denn der? Er schweigt, er zuckt wieder. Und dann würcht er heraus, Herr Pfarrer, warum fahren Sie eigentlich so weit? Sind wir nicht alle gefährdet? Das Wort traf mich. Dieser Mensch, genau, alle gefährdet. Alle, Krankheit zum Tode. Es ist keiner, der nicht von der Schlange gebissen ist. Genau richtig. Ich sage aber, ein Unterschied. Die einen liegen auf der rechten Seite als solche, die eine lebendige Hoffnung haben. Sie sind noch nicht genesen, aber sie liegen in der Genesung. Und die anderen liegen auf der linken Seite als solche, die keine Hoffnung haben. Er nickt. Ich sehe wieder ein paar Tränen. Ich denke, was hat denn der? Ich fange an zu beten. Das einzige Gescheite, wenn man mit einem Menschen echten Kontakt sucht. Denn wir finden ihn gar nicht. Mir sagte jetzt der bedeutendste Psychologe, den ich kenne, vielfacher Doktor, der sagte mir, noch nie ist eine Jugend so kontaktarm gewesen wie die heutige, weil sie das Gegenteil vortäuscht. Das ist seine Erfahrung als Psychologe. Das muss man sehen. Und mit einem Mal, ohne ein Wort, fährt der Mann auf ein P zu, er hält. Ich denke, was hat er? Er sagt, Herr Pfarrer, dass ich hier sitze, ist ein Wunder. Ich sage, ja, natürlich. Ja, ein Wunder. Ja. Ich sage, dass ich hier sitze auch. Er sagt, Herr Pfarrer, ich bin nicht in der Kirche. Meine Eltern auch nicht. Wir wohnen in Hamburg. Wer geht da schon zur Kirche? Ich hätte viel lieber hier diese Abende in einem großen Saal gesprochen. Weil wir da die erreichen, die wir eigentlich ja erreichen wollen. Und Herr Pfarrer, ich glaube auch nicht an Gott, habe ich geglaubt. Bis heute nicht. Bis heute nicht? Nein. Wissen Sie, mein Glaube, das war meine Frau. Aha. Die habe ich angebetet. Ich war genau verliebt. Die habe ich leidenschaftlich geliebt. Ach. So. Wir haben 5 Kinder. Aha. Das Kleinste ist 4 Wochen. Nur 5. Was? Ja und? Wissen Sie, diese meine Frau, können Sie sich das vorstellen? An die ich geglaubt, auf die ich geschworen hätte, die für mich mein Leben war. Diese Frau, die ist gestern Abend mit einem anderen durchgebrannt und hat mich sitzen lassen mit den Kindern. Da sitzt einer. Mein Wagen war weg. Ich sage so. Und sehen Sie, diese Fahrt musste ich machen. Heute Morgen. Aber Herr Pfarrer, ich habe vor Palimpsest, als ich jetzt zurückfuhr, zum ersten Mal in meinem Leben gebetet. Ich habe geschrien, Gott, wenn du da bist, oder Christus, wenn du lebst, was manche ja immer sagen, dann musst du jetzt kommen, sonst bist du vorbei. Ich fahre nicht wieder zurück. Bei der nächsten Brücke fahre ich mit dem Kasten runter. Und so habe ich geschrien, Herr Pfarrer. Und ich bin kaum 500 Meter gefahren hinter Palimpsest. Kilometer weiter war die nächste Brücke. Da stehen Sie da und winken. Ich weiß nicht, ob Sie mir das nachfühlen können. Ich habe selten in meinem Leben so beschenkt gewesen, wie Gott uns gebraucht, auch bei einem kaputten Wagen. Wie Gott alles einkalkuliert. Deine Schwächen und deine Stärken. Und wie er mit dir und mir Geschichte macht, wenn du ihm ganz vertraust, wie das wahr ist, dass es keinen Zufall gibt. Der Mann wurde Christ, er hat seine Frau nicht wiederbekommen. Auf dem nächsten Altener Jugendtag habe ich ihn gebeten, der Jugend das besser zu sagen, als ich es sagen kann. Mit Shadrach Maloka, dem größten Evangelisten Afrikas. Aber warum erzähle ich das? Nun, jetzt habe ich das Sprungbrett zum Text. Nämlich, Jesus wählte einen Weg, wie wir eben gelesen haben, den kein vernünftiger Jude ging, der etwas auf sein Volk hielt, auf seinen Religion, der standesbewusst war. Die gingen alle über Perea, die machten einen großen Bogen um diese Mischlinge da, um diese Gesellschaft Samarien. Oh, ruckbar, Abstand waren. Jesus ging durch Samaria. Ja, hier steht, er musste durch Samarien reisen. Und wenn du nun Griechisch kennen würdest oder kennst, dann weißt du, dass es im Griechischen zwei Worte gibt für müssen. Das eine heißt chre und das andere heißt dai. Das eine ist das Müssen, das chre, das Erfolgsmüssen. Also wenn ich Geldgeschäfte machen will, wenn ich unterwegs bin zu den Massenmedien, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Samba, Bumba, Rumba, nicht? Wenn ich so in den Tratsch bin, dass mir nichts entgeht, das zum Augenblick möchte ich sagen, verweile doch, du bist so schön, nicht zu dem ewigkeitlich geladenen Augenblick. Wenn ich so unterwegs bin, nicht so unterwegs, die Massen, oder im Fußballmatch, oder wo ich mal hin, ich im Drall bin, wo ich den Sinn meines Lebens packen will. Seht, das ist das Chre. Aber die Griechen haben noch ein anderes Wort für müssen, das heißt Dai. Und dies Dai ist das Müssen, ja, das ist das schicksalhafte Müssen. Das, wozu ich bestimmt werde, ohne dass ich es will. Etwa, wenn jetzt du Nachricht kriegst, dass der liebste Mensch tot ist, dann musst du jetzt, ob du willst oder nicht, hier heute Abend weg. Aus dem Dings, nicht wahr? Aus der Versammlung. Das wär Dai. Nicht wahr? Das Müssen Gottes eigentlich, was wir nicht im Griff haben. Das, was man so umschreibt, wenn man ein Weltmensch ist, mit Zufall. Der plötzlich eintreten kann, mit dem Unberechenbaren. Das ist das Dai. Und hier steht, Jesus musste, da steht Dai. Also er musste auf höheren Befehl. Er musste, weil seine Augen alle Zeit das Angesicht des Vaters im Himmel sahen. Er musste als der Sohn der Ewigkeit, weil seine Uhr anders ging als unsere Uhr, durch Samarien reisen. Und nun kommt das Unerhörte, wegen einer einzigen Frau. Nicht, weil da Tausende warteten. Das ist natürlich eine schöne Sache. Wenn ich in Zambia, in Rhodesien oder da vor 20, 30.000 Menschen stehe, nicht wahr, das ist fünf und dann geht einem das Herz auf. Nicht, aber um eines einzigen Menschen willen muss Jesus durch Samarien reisen, auf höheren Befehl. Und nun hat dies Müssen das Ohr Jesu erlauscht. sicherlich ein Seufzer bei einer einzigen Frau, den kein Mensch hören kann, der genau, wie ich meine, dieser Seufzer war von diesem Autofahrer da, Lastkraftwagenfahrer aus Hamburg, der auch K.O. war, SOS. Seht, der im Ende war. Und nun wollen wir noch etwas weitergehen. Diese Frau war eine Frau mit Vergangenheit. Nicht wahr, wir denken, ob wir wollen oder nicht, so leicht immer in der Kategorie fromm, frömmer am frömmsten, schlecht, schlechter am schlechtesten. Ich darf Ihnen sagen, wenn ich in der Seelsorge etwas verlernt habe, dann ist es das. Dass es für mich heute völlig egal ist, was für eine Vergangenheit ein Mensch hat. Und das habe ich lernen müssen. Zu mir kam nach dem Kriege eine Frau, das werde ich nicht vergessen, die meldete ihr zweites uneheliches Kind an zur Taufe. Die kam aus guten Verhältnissen und war abgerutscht. Und da packte mich mit einmal eine Wut. Und im Arbeitszimmer habe ich die nach Strich und Faden fertig gemacht. Und ihr mal einen Marsch geblasen. Meine Frau sagte, jetzt hast du was verbaut. Die Frau war in der Kirche auch nicht mehr zu sehen. Sie hatte recht. Denn wenn wir das Evangelium vom Gesetz her sagen, sagen wir es falsch. Wir müssen das Gesetz vom Evangelium her sagen. Dann sagen wir es richtig. Eine Ermahnung ohne Barmherzigkeit kommt nie an. Geht die Jalousie runter. Es muss Liebe drin sein. Ich muss den anderen besser verstehen, als er sich verstehen kann. Ich muss ihn abholen, ohne dass er es merkt. Das ist das Geheimnis der Liebe Jesu gewesen. Das Dolle. Und dann habe ich zu dieser Frau, ich glaube, die werde ich wiederkommen in die Kirche. Aber dann kam Corrie ten Boom, diese begnadete Zeugin, die jetzt wieder nach Russland fährt, in die Untergrundkirche. Die ihre eigene Schwester in den Gasofen geschickt, gesehen hat. Und die nur für ihre Feinde lebt, die ihr alles zerstört. Und wenn die bei uns predigte in Aalen, dann war eine Stunde vorher kein Platz. Denn die Frau strahlte. Die zündet. Und nach einer Predigt von dieser Frau, nach einem Wort, kommt diese Frau, der ich im Marsch geblasen, zu mir und sagt, Herr Pfarrer, ja, ich möchte beichten. Oh, ich zuckte. Sie kommen zu mir. Ach, Herr Pastor, so wie Sie sich gegeben haben, sind Sie im Grunde gar nicht. Sie sind im Grunde ganz weich. Ich zuckte, sag ich ja. Sie sind im Grunde ganz anders. Sie sind nur mal passiert. Ich sage, ach, wissen Sie, kommen Sie doch, kommen Sie, kommen Sie. In den Stuhl und dann kamen die Sünden. Sicherlich blutrote Sünden nach dem Buchstaben. Und ich hatte sie vielleicht nicht getan. Hätte sie aber tun können. Aber mit einem Mal, als diese Frau so ehrlich alles auspackte, nicht, die ganzen Lumpen, und nichts zurückbehielt, da packte mich der Heilige Geist und sagte mir, du bist doch eigentlich ein großer Lump. Dein Anspruch vor Gott, fromm, frömmer am, der ist gerade dein Verderb. Der hat Christus ans Kreuz gebracht. Diese Frau, die betet echt. Gott sei mir Sünder gnädig. Und du hast immer noch Ansprüche. Und dann habe ich gesagt, liebe Frau, der Erste, der jetzt beichtet, bin ich. Und dann kommen Sie. Wir sind niedergekniet. Ich habe gebetet. Herr, vergib mir meinen Hochmut. Vergib mir das. Und dann betete sie. Und dann gingen wir beide als Begnadete weg. Ne? Zwei Tage drauf kam sie wieder und sagte, Herr Pastor, ja, was die Leute da reden, jetzt wo ich zur Kirche gehe und so komme, das ist mir ganz egal. Aber wissen Sie, ich möchte wissen, was Sie über mich denken. Wie meinen Sie das? Können Sie mich ohne Vergangenheit sehen? Das hat mich getroffen, nicht? Siehst du? Du kannst den anderen nur erreichen von Christus her, wie er dich erreicht hat, in seiner Gottverlassenheit, nämlich, dass er deine Vergangenheit wurde. Er hat, dass du anderen erreichen, wenn du so von Christus herkommst, dass du ihn ohne Vergangenheit sehen kannst. Das war das Geheimnis der Person Jesu. Hier war eine Frau mit Vergangenheit. Als ich vor einigen Jahren auf dem Hohenzollernplatz sprach in Köln, im Großzelt der deutschen Zeltmission, da am dritten Abend, glaube ich, war es, da war das Zelt so überfüllt. Dann kam die Mitternachtsschwester zu mir und sagte mir, Herr Pfarrer, heute Abend ruht der ganze Nachtbetrieb. Es ist mir gelungen, ich habe alle Mädchen, die ich kenne, nicht, sind unter der Verkündigung. Dann sagte meine Frau mir, heute Abend musst du so lieb reden, wie nie in deinem Leben. Denn die kennen keine Liebe. Die kennen nur Leidenschaft. Und dann habe ich versucht zu locken. Zu locken. Zu jodeln. Nach dem Herzen. Und das Echo kam. Ich glaube, in der Nacht kamen 20 Mädchen. Und als ich die Beichten dieser Kinder hörte, da bin ich ganz mit Tränen weggegangen. Die eine erzählte mir, ja, mit schönen Formen geht sie da nun ins Geschäft, Büro. Eines Tages geht der Chef mit ihr in den Keller, will umpacken. Er legt den Arm um ihre Schulter, das zweite Mal geht's weiter. Und das dritte, vierte Mal, da ist sie drin im Sog. Da ist die Leidenschaft geweckt. Ja, und nun geht's weiter, aber da mit einem Mal wird das ruchbar. Der Chef, klug wie er ist, nicht, gibt sie weiter an den zweiten. Denn er darf ja nicht in Verruf kommen. Der zweite gibt sie wieder weiter. Und schließlich kriegt sie einen Fußtritt und endet als Dirne. Und als ich die anderen gehört habe, wisst ihr, da wurde das eine furchtbare Anklage gegen uns, die wir fromm sein wollen. Es ist für mich immer die ganz große Not, was tun wir eigentlich? Sind wir nicht in der Liebe schuldig? Holen wir wirklich die ab in der letzten Reihe, die auf Christus im Grunde warten, die unterschwellig genauso vielleicht schreien in ihrem Ende, nicht wahr, in der Wüste ihres Lebens, wie dieser Mann aus Hamburg, wie diese Frau aus Samaria. Nicht wahr, dass wir etwas tun. Mit der erbarmenden Liebe.
Soweit der Ausschnitt aus der Vortragsreihe von Pfarrer Heinrich Kemner in Augsburg 1970. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ihr Michael Behr, Geistliches Rüstzentrum Krelingen.